Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sieder-Grabner und ich begrüße heute als Gäste Andrea Wilter, die Intendantin des Schauspielhauses Graz. Hallo.
Hallo.
Und Ulrich Lenz, Intendant der Oper Graz.
Hallo.
Ich freue mich sehr, euch beide von den quasi den größten Häusern der Steiermark hier als Gäste zu haben. Und als erstes, bevor ich mit meinen Einstiegsfragen beginne, langjährige Kunstfunkenhörerinnen wissen dann schon, was kommt, stelle ich euch kurz vor. Zuerst Andrea wurde geboren 1966 in Köln, studierte Literatur- und Theaterwissenschaft in Berlin, war als Dramaturgin tätig und auch ganz viel als Professorin für Dramaturgie, beispielsweise an der Kunsthochschule in Berlin. Sie ist auch als freie Dramaturgin zum Beispiel am Burgtheater Wien tätig gewesen bei den Wiener Festwochen und ist seit der Spielzeit 2023/24 Geschäftsführerin der Intendantin des Schauspielhauses Graz. Sie nickt. Ich glaube, ich hoffe, ich nichts falsch sage.
Na, nur vielleicht bei der Aussprache des Nachnamens.
Das magst du Filter lieber?
Ja. Ah, ja. Naja, so ist es einfach der Familiennamen. Das ist,
danke.
Vielleicht wie bei Karl Valentin. Der hat auch darauf bestanden, dass es
ein V, das V ein richtiges V ist. Danke. Ich dachte das ja fast, weil wir haben mir schon überlegt, wie ist das bei W?
Ja, es könnte so oder so sein. Genau. Und auch wenn es andere vielleicht schöner klingen würde, ist es in der Familie anders.
Ja, danke für den Hinweis. Bei Ulrich Lenz ist, glaube ich, bei der Aussprache.
Dürfte alles klar sein, glaube ich auch.
Danke vielmals. Der Ulrich Lenz ist 1970 in Schwäbisch Gmünd geboren, studierte Musikwissenschaft, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte in München, Berlin und Mailand. Und war unter anderem während eines Italiensaufenthalts auch als Korrespondent einer Tageszeitung tätig, nämlich von Die Welt. Ich finde das immer interessant, weil ich ehemalige Journalistin bin, wenn irgendwer bei einer Zeitung noch gearbeitet hat. Und war zuletzt 10 Jahre lang als Chefdramaturg an der Komischen Oper in Berlin und dazwischen auch Dramaturgieassistent an der Staatsoper Stuttgart oder am Landestheater Linz.
Da war ich schon Dramaturg, nicht mehr nur Assistent in Linz.
Operndramaturg, ja. Und da hat er mir im Vorfeld schon den lustigen Witz erzählt mit den Buchstabenverwechslungen Linz-Lenz. Und auch seit der Spielsaison 2023/24 in Graz als Intendant der Oper. Nun da.
23/24, genau.
Ah, was habe ich jetzt gesagt?
23/24.
Genau wie
Andrea.
Genau. Ja, jetzt kommen meine Einstiegsfragen. Das sind quasi immer so Entscheidungsfragen. Die erste heißt Audio oder Video?
Jetzt wissen wir immer nicht, wer als erster antworten soll.
Ich überlege noch. Audio oder Video?
Andrea?
Das kommt ja drauf an, was das Format ist. Also wenn ich interviewt werde, viel lieber Audio. Mhm. Wenn es um eine Kunstform geht, bin ich natürlich auch sehr bei Audio, weil ich natürlich im Theater auch viel über das Visuelle läuft. Aber das ist ja schon auch das Schöne an der Kunstform, dass alle Kunstsprachen da so zusammenkommen. Deshalb wünsche ich mir immer dann möglichst viel. Mhm. Ja, also wahrscheinlich will ich mich nicht beschränken, aber das muss man ja anscheinend bei der Entscheidungsfrage.
Ja, genau.
Schrecklich. Aber wahrscheinlich ist es symptomatisch, dass ich Theater mache, weil ich mich da so selten beschränken muss.
Genau.
Aber Video beinhaltet doch eigentlich auch Audio, oder? Video ohne Ton, das ist doch jetzt nicht gemeint.
Na, das stimmt.
Also,
das
ist ja Audio würde eine
philosophische
ja
Frage.
Von der Musik her vielleicht naheliegen, aber ich würde sagen, da wir kein Konzerthaus sind, sondern Musiktheater machen, ist Audio genauso wichtig wie Video. Und da Audio beinhaltet, würde ich mich in dem Fall für Video entscheiden.
Okay. Die zweite Frage lautet: Kunst oder Kultur? Ich sehe schon, beide überlegen noch.
Das sind ja wirklich lustige Entscheidungsfragen. Man hat immer das Gefühl, das sind gar nicht ausschließende Prinzipien. Also natürlich, ich würde sagen, wir sind absolut als Kunstschaffende hier. Mhm. So würde ich mich verstehen. Und damit sind wir Teil der Kulturlandschaft.
Genau, ich würde auch sagen, das ist ein Begriffs, also da müssen wir über die Begrifflichkeiten reden, und Kultur ist was viel Umfassenderes als Kunst, und Kunst ist Bestandteil von Kultur. Aber Kultur ist nicht gleich Kunst, das finde ich ganz wichtig. Es wird aber leider oft irgendwie verwechselt oder als Synonym gebraucht, aber das ist eigentlich falsch. Ich finde, Kultur ist sehr, sehr viel umfassender, und Kunst, ja, ist ein Teil von der Kulturlandschaft. Besser kann man es nicht sagen.
Danke für diese wirklich schönen Antworten, gleich für diese zwei Einstiegsfragen. Es gibt aber natürlich eine dritte, die ist ein bisschen auf euch jetzt zugeschnitten. Singen oder sprechen?
Also ich muss unbedingt eher sprechen, weil ich leider ganz schlecht singe, obwohl ich das eine ganz tolle, eben auch Kunstform finde und es ganz toll finde, wenn Menschen das können. Ich kann es gar nicht.
Ja, ich habe ja mal in einem Knabenchor gesungen, aber das ist lange her. Ich würde jetzt auch niemandem mehr zumuten, dass ich singe, aber würde mich trotzdem fürs Singen entscheiden, weil das natürlich im Musiktheater, in der Oper ist das sozusagen die Äußerungsform. Das macht es besonders von Oper aus, dass man quasi seine Emotionen sprechen, singen spricht. So.
Ich möchte ja in diesem Podcast auch eure Gemeinsamkeiten ein wenig hervorheben und oder auch dann über das Trennende diskutieren. Und am Anfang dachte ich mir mal, ich möchte gern, dass ihr euch zurückdenkt an den Anfang, als ihr nach Graz gekommen seid. Der Zufall wollte es so, dass ihr beide von Berlin nach Graz gekommen seid. Könnt ihr euch kurz an den Bewerbungsmoment erinnern? Was habt ihr euch unter Graz vorgestellt? Wie viel Ahnung hattet ihr schon von der Stadt? Oder von den Häusern?
Also ich hatte die Stadt schon besucht, weil ich meine Vorgängerin aus der Theaterszene kenne und dann zu ihren Einladungen gefolgt bin zu Aufführungen und hatte dadurch vom Haus und von der Stadt eben schon einen wahnsinnig positiven Eindruck. Und das war auch ein ganz großer Motivationsschub, diese Bewerbung zu machen. Lustigerweise ist es so, dass ich vor langen, langen Jahren auch schon mal für eine Position am Schauspielhaus angefragt worden bin, noch vor der Ära Laufenberg, und damals die Stadt noch nicht kannte und dann familiären Beratung, ob ich das jetzt diesem Angebot folgen soll, beziehungsweise da ein Kennenlerngespräch führen soll, das damals in der Familie abschlägig beschrieben wurde, weil niemand die Stadt kannte und es dann hieß, nein, das ist zu weit weg und da kommen wir nicht mit. Und als es dann wieder eben jetzt aktuell, ich es dann mit meinem Mann besprochen habe, weil ich auch angesprochen wurde, mich zu bewerben, und wir dann eben gemeinsam diese Reisen vorher gemacht hatten, war es super positiv sofort und ich habe dort Rückenwind bekommen. Mhm. Also man muss die Stadt kennen, glaube ich. Und sie ist aber aus der deutschen Perspektive, also ich lerne jetzt immer mehr Menschen kennen, die doch irgendwie einen Graz-Bezug haben, Leute hier kennen und so weiter. Aber es gibt eben schon auch viele Menschen, die noch nicht hier waren und für die ist es dann so ein bisschen terra incognita.
Aber die davon gehört haben. Ich finde, ich treffe oft Leute, die waren noch nicht hier, aber die haben davon gehört. Ja, Graz, aber es ist so weit. Es ist ja auch tatsächlich so weit. Okay. Weit jetzt
von Deutschland aus.
Vom Zentrum Deutschlands aus, von München vielleicht nicht so, aber Frankfurt, Berlin.
Berlin ist es sehr weit.
Ein Stück. Ja, ich habe ja, wie bereits erwähnt, eine Linzer Vergangenheit und da war natürlich Graz durchaus auch so im Kreis des Wahrgenommenen, und dann eine gute Freundin, mit der ich heute noch befreundet bin, die eben ich aus Linz kenne, Sängerin, ging dann vom Ensemble in Linz ins Ensemble in Graz, und so war dann eben auch eine Verbindung da ist man dann hin und wieder hingefahren und hat sie gesehen auf der Bühne. Mhm. Ich weiß noch, dass ich Silvester 2-3 hier in Graz gefeiert habe, das war der Auftakt zum Kulturhauptstadtjahr, also ich habe die Murinsel ganz frisch noch erlebt. Und dann immer mal wieder kam man nach Graz. Also es liegt tatsächlich jetzt weit von Berlin entfernt, aber man hat doch immer mitgekriegt, was in Graz so passiert, über Kritiken und dergleichen. Also es war jetzt für mich keine Terra Incognita, weder sozusagen im beruflichen Bereich noch jetzt im Privaten, dass sie noch nie da war.
Mhm. Du warst schon vorher viel in Graz, hat sich und du bist dann quasi wirklich so mit dem familiären positiven Spirit nach Graz gekommen. Wie hat sich das verändert? Also wie lernt man dann die Stadt kennen? Wie fängt man dann an, sich hier zurechtzufinden? Weil sie ist ja offiziell die zweitgrößte Stadt Österreichs.
Offiziell?
Ja, genau, weil inoffiziell gibt es in Wien Bezirke, die größer sind als die Stadt
Graz. Ah, das höre ich jetzt heute das erste Mal. Für mich war immer klar, natürlich ist das so.
Also so ist es. Und natürlich zu den anderen Landeshauptstädten wieder ein großer Einwohnerunterschied. Mhm. Wie fühlt sich jetzt quasi nach fast 2 Jahren Graz?
Gut, also ich weiß nicht, wie es Andrea geht, die ja auch von Berlin hierher gekommen ist, also von einer 4,5 Millionen oder hat es jetzt mittlerweile oder 4 Millionen,
ich weiß ich nicht. Mit.
Also mehrere Millionen Stadt in eine 300.000 Einwohnerstadt zu kommen, für mich war das ein super gutes Gefühl. Also tatsächlich haben viele Menschen am Anfang gefragt, ja, wie ist das so von Berlin nach Graz kommen, oh, alles sehr klein und so. Aber ich habe das sehr genossen, ich genieße das nach wie vor, dass man hier fußläufig die Sachen erreicht. In Berlin muss man grundsätzlich ja immer 45 Minuten einplanen, um von A nach B zu kommen. Mhm. Eigentlich so Mindestzeit, es kann auch viel länger dauern. Also alles, man gewinnt Zeit und gewinnt so ein bisschen, der Rhythmus ist ein anderer. Ich komme nach wie vor noch zu früh wo an, weil ich irgendwie mehr Zeit einplane und dabei sind es nur 5 Minuten. Trotzdem finde ich, fühlt sich Graz nicht wie Kleinstadt an. Ist es ja auch nicht. Also es fühlt sich jetzt nie, ist keine Metropole, logisch, nicht wie Wien so, aber es fühlt sich für mich nicht wie eine Kleinstadt an. Also es fühlt sich wie eine Großstadt an, aber eine Großstadt, wo alles irgendwie in erreichbarer Nähe liegt und man sehr viel auch mitnehmen kann, ohne Zeit durch Bewegung zu verlieren.
Ja, also ich kann das unterschreiben, was das Ankommen angeht. Ich fand das extrem positiv. Ich habe die Stadt als wahnsinnig offen und kulturell lebendig erlebt sofort. Auch vom Publikum, von der Publikumsreaktion her auf einen ja durchaus anspruchsvollen Spielplan, den wir gemacht haben. Und finde eben auch die Lebensqualität ist wahnsinnig hoch, was jetzt in so einem sehr, sehr anfordernden Position halt hilft. Weil es ist halt wirklich fast nur arbeiten und das Wenige, was übrig bleibt, das ist dann ganz toll, in so einer Stadt zu sein, die so schön ist, muss ich einfach mal sagen. Ich weiß das zu schätzen. Das ist, glaube ich, auch wenn man Kunst macht, so eine Affinität dazu, auch zu einer Ästhetik, zu einem Stadtbild und so weiter, das ist dann schon eben da und das ist schon was man in Berlin eben dann zum Beispiel nicht so hat. Auch ein Naturerlebnis nah. Auch die Mentalität, dass zum Beispiel was ich finde, was wir in Deutschland nicht so gut können, zu feiern, also eben Kultur im Sinne davon, was ist das als Alltag, das gibt ja auch irgendwie, ist ja in Graz sozusagen auch dieses Wording mit dem Genuss, mit der Genussstadt, und das kann ich wirklich alles irgendwie so positiv irgendwie auch nehmen oder mich daran anbinden. Ich merke jetzt gerade ganz aktuell, dass all das, was ich da so extrem positiv aufgenommen habe, was die Stadt für mich ausmacht, ich sehe das halt jetzt gerade schon wirklich sehr in so einer Bedrohung und merke, dass ich dadurch auch nochmal eine andere Wahrnehmung kriege jetzt als Ausländerin darauf, was passiert hier gerade. Also eben, welche Werte werden hier gerade in Frage gestellt, die ich eben so sehr an der Stadt schätze und die uns, also mich jetzt auf jeden Fall auch hierher gebracht haben, kann ich sagen. Weil es kann ich wirklich total bestätigen, was Ulrich Lenz sagt, dass die, wir sind ja als Kunst- und Kulturschaffende auch, finde ich, darauf angewiesen, oder so geht es mir zumindest, dass man das, dass man ein Klima dafür braucht, dass das fruchtbar werden kann. Und deshalb wird es, und weil ich mache Theater wirklich hier für die Stadt und für die Region, und das funktioniert nur, wenn das Klima dafür auch da ist. Sonst ist man gerade im Theater, was so eine öffentliche Kunstform ist, eigentlich ja ein bisschen aufgeschmissen.
Ja, das sind wir eigentlich schon mitten in einem inhaltlichen Thema auch. Eure Häuser sind natürlich auch wirklich auch so, ihr seid ja auch als Seismograph unterwegs, ihr nehmt ja das Gesellschaftspolitische, ihr nehmt auch die Zustände in einer Stadt, in einer Region mit auf. Das fließt ja in all euer Tun und Werken mit ein. Mhm. Jetzt seid ihr natürlich noch nicht, keine Ahnung, 10 Jahre in Graz, um quasi so große Veränderungsschübe. Der Ulrich hat erzählt, er war beim Kulturhauptstadtjahr 2003 da. Das war natürlich ein besonderer Schub, von dem wird auch heute noch gerne erzählt, der für die Stadt da war. Aber ihr bespürt natürlich auch jetzt Veränderungen, die natürlich auch über das, was im Bund passiert ist, auch was im Land passiert, da sind. Habt ihr das Gefühl, jetzt wird ein bisschen paradox, der ganze Podcast, ich verlasse jetzt ein bisschen die die Linie, die ich eigentlich ursprünglich geplant habe. Habt ihr jetzt das Gefühl, wie schnell kann man auf sowas reagieren oder wie schnell muss man reagieren oder wie lange tut man beobachten und wahrnehmen und versucht dann quasi in der künstlerischen Tätigkeit seine Programmatik darauf auszurichten, was da jetzt aktuell passiert?
Schauspiel kann, glaube ich, immer ein bisschen schneller reagieren als Oper, weil Oper ein Musiktheater ein schwerfälliger Apparat ist. Und im Augenblick sind wir dann so ein bisschen so, was passiert eigentlich und wo geht es dann weiterhin? Erste Sachen lassen sich erkennen, aber ich wollte vielleicht nochmal ergänzen zu Andrea, sagen, ich war ja Teil von dieser Kulturstrategie 2030, Andrea quasi in dem Pendant dazu in der Stadt. Und das war zunächst mal für mich auch so, wow, da treffen sich Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben uns ja in der ganzen Steiermark getroffen, in 7 Regionen, also bis Liezen und noch weiter, sind wir da gefahren, um uns dann einen Tag zusammenzusetzen mit wirklich Akteuren aus ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, freie Szene und eben vom Land so. Und ich dachte, wow, also dass es sowas gibt, dass dafür auch die Mittel zur Verfügung gestellt werden, dass man sich hier austauscht. Und das war natürlich immer irgendwo schwierig, das in den Zeitplan reinzubringen, gerade auch, weil die Anfahrt zum Teil weit war und gab so Tage, wo ich dachte, oh nee, jetzt nicht auch noch und so. Aber immer, wenn ich da war, war ich irgendwie beseelt davon, einfach von dem Austausch und dachte, ja, Österreich, Kulturnation, also man trifft sich hier, um über Kultur zu diskutieren und Kultur, also alles, was da zusammengehört, die Bedingungen dafür zu verbessern, das mehr zusammenzuschließen. Und das kommt einem jetzt so vor, ist jetzt auf einmal so ein bisschen so zerplatzt jetzt gerade auf einmal. Man hat sich damit beschäftigt, aber was wird jetzt da draus? Und das waren ja insgesamt, glaube ich, um die 600 Leute daran beteiligt. Mhm. Und das ist jetzt so, ja, Fragezeichen. Also es ist, sagt niemand, wir machen das jetzt nicht. Das ist ja auch verabschiedet worden noch mit dem alten Landtag. Aber ob das jetzt wirklich da weiter verfolgt wird? Fragezeichen. Was ich sehr, sehr schade finde, weil da haben sich viele wirklich viel Zeit genommen dafür.
Ja, ich bin da ja am Anfang auch noch mit am Tisch gewesen und dann eben in der Stadt und habe das genauso erlebt als was ganz Ungewöhnliches, auch auf welcher Höhe der Austausch da stattgefunden hat. Weil ich, kann ich auch ehrlich sagen, wir hatten wahnsinnig dichte Zeitpläne in der Vorbereitungszeit und da ist es erstmal dann auch noch so eine zusätzliche Anforderung und natürlich, also sage ich jetzt mal so, wir kennen es ja auch aus der Uni und aus anderen Zusammenhängen, ist ja dann oft auch viel sozusagen Gerede und in dem Fall war es aber so, ich war extrem positiv überrascht auch davon, wie inhaltlich dicht da diskutiert wurde, Themen bearbeitet wurden und habe das auch als sehr ungewöhnlich empfunden, kannte das so tatsächlich jetzt auch nicht aus anderen Zusammenhängen oder auch aus Deutschen. Ja, und kann es auch nur so beschreiben. Es ist ein Fragezeichen dran, aber die Frage ging ja eigentlich dahin, wie verhalten wir uns dazu? Das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt ganz stark bearbeiten, also als Fragestellung. Was ist die richtige Strategie? Wie viel sozusagen konkrete Aussagen brauchen wir, konkrete Statements? Wo ist es Teil des Spielplans und wo geht es, das ist im Moment, kann ich immer sagen, eigentlich so meine Denkrichtung, dass ich es nicht richtig fände, da jetzt zu sehr in parteipolitisches Arbeiten zu kommen. Das ist einfach nicht unsere, glaube ich, unsere Aufgabe, sondern mir geht es darum, in der Kunst einfach bestimmte Werte, für die wir stehen, für die auch Kultur steht, dass diese Themen im Spielplan so verankert sind und auch so einen Raum bekommen, dass wir darüber eigentlich vermitteln, um was es uns geht. Also ganz inhaltlich und ganz künstlerisch, aber auch sehr explizit, würde ich schon sagen, für Vielfalt, für freie Meinungsäußerung, für Kunstfreiheit, dass wir da sozusagen wirklich stark drin bleiben und sozusagen auch nicht die Schere im Kopf ansetzen. Das sind ja dann alles Mechanismen, die ganz schnell greifen. Macht man sich mit irgendeiner Spielplanposition womöglich dann schon so ein bisschen unbeliebt. Und das müssen wir eben schaffen, da total auf dem Platz zu bleiben.
Jetzt. Ich glaube, da sind Andrea und ich uns sehr einig. Wir wir wollen nicht gegen was sein, sondern wir sind immer für was. Das ist sozusagen unsere Stoßrichtung, oder?
Ja, ich glaube, das ist richtig auch, genau, die Dinge immer wieder, den Versuch zu machen, es konstruktiv zu machen. Sonst glaube ich, das ist ja nicht nur in Österreich so, sondern international, dass die Gräben sowieso immer tiefer werden und die Verwerfungen. Und das führt uns, glaube ich, jetzt aktuell nicht weiter.
Es ist ja auch so, dass auch gerade die Kulturstrategie 2030, ich habe sie wahrscheinlich von den vielen Kunstfunken-Folgen schon einige Male erwähnt, sie war auch immer schon wieder Thema hier, mit der Verabschiedung des Maßnahmenkatalogs, mit wo ganz viele Ziele und Maßnahmen formuliert worden sind im Sommer 2024, ist dieses Papier natürlich auch an die Verwaltung übergegangen. Ich kann natürlich an dieser Stelle sagen, dass der aktuelle Kulturreferent Karl-Heinz Kornhäusl für die Kulturstrategie 2030 ist, also er steht dahinter, er ist dafür, dass, also für dieses ganze Papier und für diese ganzen Ziele und Maßnahmen. Und wir werden natürlich sehen, das Fragezeichen ist da und ich finde es schön, wenn Diskussions- und Dialogräume geöffnet werden, wo man wieder Dinge verhandeln kann und wo Gespräche stattfinden. Und ja, das kann ich von dieser Seite auch sagen. Ja. Das ist natürlich auch spannend, weil wie ihr nach Graz gekommen seid, ihr habt ja quasi eine erste Saison zu starten mit eigenen Schwerpunkten und Inhalten ist wahrscheinlich das Schwierigste, weil man noch gar nicht richtig da ist.
Es ist beides gleichzeitig, finde ich. Ich habe das jetzt auch gerade reflektiert, weil wir am dritten Spielplan gearbeitet haben. Einerseits ja, wobei wir haben uns sicherlich beide auch mit der Stadt beschäftigt im Vorfeld, aber natürlich ist es was ganz anderes, als wenn man hier schon lebt. Das heißt, es ist schwieriger, weil man das Publikum noch nicht kennt, die Themen natürlich noch nicht so von Namen kennt. Gleichzeitig gibt es auch eine gewisse Freiheit. Man geht mehr von sich selber aus. Mhm. Ich habe dann erstmal versucht zu zeigen, wofür ich stehe, für welches Theater ich stehe und natürlich irgendwie immer so schon auch abzustimmen mit dem, was auf die Stadt hin und auf die Menschen hier hingerichtet. Aber ich stelle es schon fest, also das ist jetzt durch das in der Stadt leben, ich das auch anders denke, also irgendwie andere Erfahrungen mit einfließen, auf jeden Fall.
Ich bleibe jetzt kurz bei der Andrea.
Ulrich. Ja, kann nur ergänzen, den Zauber des Neubeginns, den gibt es nur einmal und das ist ja auch gut und richtig so, aber dieses quasi frisch an was rangehen und noch überhaupt gar keine Schere ist zu viel gesagt, aber noch überhaupt nichts quasi oder ganz wenig im Kopf zu haben, was einen da schon einschränkt oder Bedenken gibt, das ist auch was Tolles, aber es ja, die zweite, dritte Spielzeit hat dann wieder einen anderen Zauber.
Weil nämlich, ihr habt natürlich in der Recherche eure Antritts- oder wie ihr beschlossen worden seid, Interviews mir angeschaut und da stehen natürlich so Wünsche oder, wie sag mal, Standpunkte drinnen, was so, wofür ihr steht, so wie die Andrea das formuliert hat, welches Theater sie gerne macht und du hast ja relativ gleich sofort mit einem unbekannten Stück einer relativ unbekannten Schriftstellerin, sehr interessant, Christiane Caroline Schlegel, die im 18. 19. Jahrhundert gelebt hat, nämlich von einem Frauenzimmer. Beschrieben ist es als bürgerliches Trauerspiel. Da würde ich ja gern schon über diese Begrifflichkeit bürgerliches Trauerspiel reden, weil ich das sehr spannend finde. Und du hast das begründet mit, du willst verdrängten Perspektiven einen Raum geben und den Dramenkanon erweitern. Diese Forschung nach diesen unbekannten Stücken, ist das schwierig? Ist das einfach? Hast du das Gefühl, du kannst es jetzt noch immer genauso betreiben oder hat sich dein Schwerpunkt oder deine Schwerpunkte verlagert? Oder wie wichtig bleibt das Unbekannte?
Wir verfolgen das weiter. Also für mich hat sich das wahnsinnig toll eingelöst. Es war ja schon ein Stück weit wirklich ein Experiment, das in die Praxis umzusetzen, weil es in der Theorie gibt es diese Beschäftigung damit, was ist der Kanon, was fehlt da, was ist durchs Raster gefallen, gibt es in den Dramaturgien, auch in den Universitäten. Aber das tatsächlich auf die Spielpläne zu bringen und ins Theater zu bringen, gab es, glaube ich, wirklich so noch nicht als Programmlinie. Und das gehört mit zu den wahnsinnig positiven Erfahrungen, die ich in Graz gemacht habe, dass das Publikum das unfassbar, muss ich sagen, bis heute offen aufgenommen hat Und es war auch eine tolle Aufführung, die uns da gelungen ist mit der Anne Lenk als Regisseurin und ihrem tollen Team, künstlerischen Team, Bühne und Kostüme mit, ich nenne jetzt mal die Namen, weil es wirklich so ein tolles Team ist, Judith Oswald und Sibylle Wallum. Und das ist auch etwas, was mir ganz wichtig ist. Es geht sozusagen nicht nur darum, dass man eine Idee hat davon, was man da jetzt machen muss, sondern im Endeffekt geht es dann in der Kunst, finde ich, auch immer darum, mit einem wirklich ganz, ganz hohen Anspruch an die Qualität das dann umzusetzen. Weil die Idee an sich, sagen wir jetzt auch mal die dramaturgische Idee, ich bin ja Dramaturgin, das ist was Wichtiges, das ist was ganz Entscheidendes, aber dass es dann eine tolle Aufführung wird, die die Menschen auch überzeugt und erreicht, entsteht dann nur, indem man wahnsinnig viel und gute Arbeit dann leistet. Und das ist uns in dem Fall glücklicherweise gelungen, so dass ich beim Einstand auch dann wirklich zeigen konnte, das war eine Position, die eben dann in dem Sinne auch programmatisch war, weil dann auch mein Theaterverständnis braucht ein tolles Ensemble. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass die SchauspielerInnen dann auf einem hohen Niveau das auch spielen können und so weiter. Und das ist gelungen und das Publikum hat das tatsächlich auch sofort lesen können und ist das mitgegangen. Und für mich löst sich das eben wirklich sehr schön ein, dass das auch mit, wir hatten dann Maria Lazar im Programm, das haben wir jetzt verstetigt dieses Jahr. Wir werden nächstes Jahr wieder eine neue Entdeckung auch präsentieren können. Ein, vielleicht sogar zwei. Es geht auch immer ein bisschen drum, Kanon-Erweiterung hat viele Dimensionen. Es geht nicht nur darum, was ganz Unbekanntes auszugraben, sondern auch Autorinnen, die nicht genügend gewürdigt wurden. Also wir haben dann so, ich habe es dann auch mal Kanon-Verstetigung, dass man dann auch dranbleibt. Deshalb Maria Lazar dann in Folge jetzt wieder, haben wir am Freitag Premiere. Und das, wir hatten jetzt ein Stück dieses Jahr, Rutherford und Sohn von Gia Sosabi, von einer britischen Autorin, das auch extrem gut aufgenommen wurde vom Publikum, weil es auch eine sehr, sehr tolle Aufführung ist. Und insofern finde ich das total lohnenswert, dass jetzt nicht nur wie eine, wie soll ich sagen, es war ja nicht nur ein Label, um jetzt hier, weiß ich nicht, ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, sondern ich meine das schon sehr ernst als inhaltliche Programmlinie und werde es deshalb, solange ich hier bin, auch weiter verfolgen.
Kurzer Blick zur Oper. Der Ulrich Lenz, du hast in einem der Zeitungsberichte, so habe ich gelesen, du wolltest die Tradition in Graz mit den vier Säulen Mozart, Wagner, das italienische Repertoire des 19. Jahrhunderts und das slawische Repertoire aufrechterhalten und durch Ausnahmeformate auch Neuentdeckungen im Bereich der Barockoper und Uraufführungen ergänzen. Das ist auch zu lesen, du wolltest Graz zu einem internationalen Ort der Uraufführungen machen.
Oh, wo habe ich das gesagt? Ja, aber gut. Cool. Naja, wenn man in der ersten Spielzeit gleich Schlaflos von Peter Oetwisch nachgespielt war, keine Uraufführung, aber war die zweite Produktion dieses grandiosen Werks, das an der Staatsoper in Berlin uraufgeführt wurde. Und Uraufführungen brauchen Zeit. Die kann man dann nicht quasi 22, 23 bestellen und 23 sind sie dann da. Also da wird es noch ein bisschen brauchen dafür. Braucht natürlich auch Budget. Also das, eine Uraufführung ist eine große Sache. Die wird man nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre machen können. Mir kam es aber vor allen Dingen auch drauf an, das Repertoire, so den Randbereich, denn meine Vorgängerin Nora Schmidt hat ein wunderbar ausgewogene Spielpläne gemacht, finde ich, mit Bekanntem, Unbekannten aus unterschiedlichen Epochen. Was meiner Meinung nach so ein bisschen vernachlässigt wurde, war einerseits Barockoper. Und andererseits eben die zeitgenössische Oper, wobei Morgen und Abend war in der Spielzeit, bevor ich kam, da, also von Georg Friedrich Haas, ganz tolle Aufführung. Aber diese Randbereiche, die hatte ich so ein bisschen mehr im Fokus. Und da haben wir ja gleich in der ersten Spielzeit gemeinsam angefangen, auch ein unkonventionelles Format mit einer Molière-Lully-Ballett-Comedie mit Tänzern, SchauspielerInnen und SängerInnen auf der Bühne. Das Orchester war auch auf der Bühne, also das war nach langer Zeit mal wieder eine Barockoper auf der großen Bühne der Oper Graz und dann gleich ein genreübergreifendes Gesamtevent. Also
tatsächlich war es ja eine richtige Koproduktion zwischen Oper und Schauspielhaus.
Genau.
Wir eben in Berlin noch, weil das die Frage war, dass wir ja gleichzeitig aus Berlin gekommen sind. Die haben wir in Berlin bei einem Spaziergang im Tiergarten noch ausgetüftelt für die gemeinsame erste Spielzeit.
Das war unsere erste Begegnung in Berlin. Noch zu nach Corona, Corona-Zeiten, wo man sich noch draußen begegnet ist. Und da sind wir uns bei relativ kalten Temperaturen begegnet und sind im Tiergarten umherspaziert und haben diese erste Idee schon angedacht und dann weitergeführt.
Das heißt, als ihr beide wusstet, ihr kommt nach Graz, habt ihr sofort
Kontakt aufgenommen
und seid spazieren gegangen.
Ja.
Und diese Co-Produktionen, das ist etwas, was auch, inwiefern könnt ihr das weiter forcieren, machen, tun? Weil wie ist denn das, ich habe keine Ahnung, ist das Schauspielhauspublikum, wie ident ist es mit dem Opernhauspublikum oder wie sehr sind da die Unterschiede? Könnt ihr das irgendwie ausmachen in den Häusern?
Es gibt eine Schnittmenge laut statistischen Erhebungen, die glaube ich ist jetzt aber nicht riesig. Wir haben da gegen einige Widerstände gemeinsam angekämpft, auch dahin. Das Schauspielpublikum hat ja dann andere Sitzplätze im Opernhaus, ist das nicht verschreckend und so weiter, alles durchdiskutiert und durchgespielt, weil wir können natürlich nur an einem Ort erstmal spielen. Ich fand es eine großartige Erfahrung zusammen und da auch was rausgekommen ist, fand ich ganz grandios, aber das kann man natürlich auch nicht jedes Jahr machen, weil es ein riesiger logistischer Aufwand ist, den man erstmal beim Zauber des Neubeginns dann noch so frisch reingeht und so, aber das muss man dann wieder länger planen, glaube ich.
Ja, ich glaube, es ist auch, ich finde auch gar nicht unbedingt, dass es darum geht, dass man das dann jetzt im jährlichen Turnus macht, sondern das sind Kooperationsprojekte, haben ja, finde ich, auch die Qualität, dass man mit unterschiedlichen Institutionen oder unterschiedlichen Partnern dann in Kontakt kommt, in Austausch kommt, in künstlerischen Austausch kommt. Und deshalb finde ich es eigentlich auch positiv, dass man dann nicht das in der Wiederholungsschleife immer unbedingt macht, sondern
es ist dann langweilig und gewöhnlich.
Genau, einfach auch guckt, das hat ja dann auch was damit zu tun, wie man in der Stadt dann ankommt, mit eben, wie gesagt, und dann mit unterschiedlichen Menschen dann auch in eine Zusammenarbeit kommt. Und die Ressourcen sind da ja begrenzt. Also wir haben ja auch im Rahmen der Kulturstrategien darüber gesprochen, wo es auch ja unter anderem das Thema Kooperationen gab, dass irgendwie landläufig dann vielleicht sofort die Idee so aufkommt, man tut sich zusammen, dann ist es einfacher. Das stimmt ja nur zum Teil. Man braucht oft sehr viel mehr Ressourcen, auch finanzielle. Und die kann man ja dann sozusagen, wenn die dann gebunden sind, sind sie für jemand anders nicht mehr frei. Deshalb finde ich da so einen Wechsel auch ganz, ganz sinnvoll.
Jetzt die Anbindung an die Stadt, was natürlich dann sehr wichtig ist, also in der Anbindung an die Stadt sind natürlich Vermittlungen. Also wie setzt man Vermittlungsformate an? Wie macht man überhaupt einerseits Musiktheatervermittlung, andererseits Theatervermittlung? Ihr habt da ja auch unterschiedliche Programme, sind auf euren Websites zu finden. Ihr habt auch unterschiedliche Herangehensweisen als eure Vorgängerinnen. Also welchen Stellenwert nimmt für euch die Vermittlung ein? Beim Ulrich Lenz habe ich in einem Interview gelesen, er möchte unbedingt neue Publikumsschichten an die Oper bringen.
Das möchte jeder, das ist ja auch unsere Aufgabe. Also das schreiben wir uns, glaube ich, alle auf die Fahnen. Man darf da nicht nachlassen, glaube ich, und muss immer neue Ideen entwickeln, wenn man sich darauf ausruht und sagt, okay, wir haben unsere Vermittlungsabteilung, die eine super Arbeit macht und gut ist oder so. Das, glaube ich, wird nicht zielführend sein. Also man muss immer wieder neu schauen, wie könnte man Menschen, die jetzt bisher noch nichts mit Musiktheater zu tun gehabt haben, vielleicht dafür begeistern. Wir sind ja aufs Land gefahren und haben da eine kleine Mini-Erzähloper präsentiert und den zweiten Teil gab es dann bei uns im Haus. Das ist so eine Idee, die dazu beiträgt. Schwierig ist an der Sache immer, unterm Strich hat man nicht so ganz klare Zahlen. Ne? Also wenn jemand sagt, ja, okay, jetzt habt ihr hier das und das gemacht, wie viel sind denn jetzt mehr gekommen? So, schwierig, lässt sich irgendwie nicht zählen. Trotzdem habe ich da nach wie vor den Idealismus, dass man durch solche Aktionen auch Menschen ins Theater bringt, ins Opernhaus bringt, die vielleicht ohne diese Aktion gar nicht auf die Idee gekommen wären. Weil ich glaube nicht dran, dass man irgendwie Menschen missionieren muss und sagen muss, ihr müsst jetzt alle Theater toll finden oder Musiktheater toll finden. Aber ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die einfach durch verschiedene Bedingungen damit noch nicht in Berührung gekommen sind und gar nicht wissen, dass sie es toll finden könnten, wenn sie denn mal hingehen.
Ja, der Berggeist vom Schöckl war ja dieses Projekt, wo ihr in allen 7 Regionen wart, mit einem Operntourbus und die Menschen draußen wurden dann eingeladen, den zweiten Teil in der Oper.
Ja, es gab einen Cliffhanger beim ersten Teil, also wenn man wissen wollte, wie es weitergeht, ob es gut oder schlecht ausgeht, dann musste man dazu ins Opernhaus kommen.
Also und solche Formate, ich meine, natürlich, man wird nicht immer alles auf quantitative Parameter anlegen können und sagen können, das ist messbar, aber es gibt ja natürlich auch qualitative Messbarkeiten, also auch was eine Qualität anbelangt.
Ja, unbedingt. Also ich finde, das darf eigentlich auch gar nicht so sehr darum gehen, dass das, wie soll ich sagen, dass das irgendwie so eine Marketing-Idee ist in erster Linie, sondern genau wie Ulrich das gerade gesagt hat, das ist absolut auch mein Ansatz. Es geht nicht ums Missionieren. Ich persönlich glaube auch, dass man ein glücklicher Mensch sein kann, ohne Theater zu machen, wenn man nicht gerade ich ist, weil ich brauche es tatsächlich irgendwie ganz notwendig. Aber die Interessenslagen sind ja total verschieden. Das Entscheidende ist, dass das Angebot ankommt. Also dass es tatsächlich für alle, möglichst alle Menschen überhaupt präsent ist. Und da finde ich ganz wichtig, tatsächlich die jungen Menschen, die SchülerInnen, übergreifend zu erreichen. Also das ist eine große Initiative, die wir gestartet haben, dass also von der Schulform unabhängig alle erreicht werden. Und da könnte ich jetzt relativ viel zu sagen, weil ich das Thema Vermittlung tatsächlich ja neu aufgesetzt habe mit einer Abteilung, die jetzt Outreach heißt. Wir haben leider nichts anderes gefunden als diesen Anglizismus. Eben interdisziplinär aufgestellt, was mir ganz wichtig ist, weil ich sehr auch aus meinem Beruf heraus verstehe Vermittlung. Als Dramaturgin finde ich, sind wir da absolut an dieser Schnittstelle, weil alles, was wir tun, ja auch damit zu tun hat, dass das, was auf der Bühne stattfindet, es wird es in den Kontakt dann eben zum Publikum bringen. Und deshalb gibt es auch eine Dramaturgin unter anderem im Team. Und ich habe da selber auch wahnsinnig Spaß daran, das immer mitzudenken, so in den großen Strategien, was wir alles tun. Und da gibt es jetzt wirklich einige Themen, die wir sehr verstärken. Das ganze Thema Inklusion ist Mehrsprachigkeit, Übertitel. Wir haben ganz viel Kooperationen mit Hochschulen. Wie gesagt, sehr viel im Bereich Schulen, wo wir versuchen, noch verstärkt zu arbeiten. Also es ist tatsächlich ein großes Schwerpunktthema.
Die Oper ist ja die einzige Oper in Österreich. Ich hoffe, diese Audiodeskription.
Ja,
die machen anbietet. Das macht der Schauspielhaus auch.
Nur als Opernhaus.
Aber genau. Nur als Opernhaus haben sie so ein Alleinstellungsmerkmal. Mhm.
Was schade ist, ne? Also das müssen wir jetzt nicht irgendwie stolz, ja, schon stolz drauf sein, aber es wäre wichtig, dass es anderswo auch ist. Aber ich weiß, dass Leute aus Klagenfurt zu diesen Aufführungen nach Graz kommen, weil es das nur in Graz gibt.
Magst du das ein bisschen näher beschreiben, wie das in der Oper funktioniert, das mit der Audiodeskription?
Es sitzt ein Mensch in einer Kabine neben der Bühne, also so muss man ganz rein technisch erklären, der sich vorher die Vorstellung ein bis zweimal angeschaut hat und beschreibt, was zu sehen ist, so dass eben sehbehinderte und blinde Menschen quasi das miterleben können, dieses musikalische Erlebnis, also das auditive Erlebnis, und dann wird eben quasi aber eben nicht zu viel und nicht zu wenig, so dass auch die Musik nicht gestört wird, kann sich Kopfhörer aufsetzen und kriegt quasi so die Aufführung präsentiert. Davor gibt's dann noch einen Tastpark in der Glasbrücke, also man kann so ein paar Sachen, Requisiten auch angreifen, manchmal ein Bühnenmodell, unterschiedliche Sachen, wird man auch durchgeführt, um so ein bisschen auch dem Ganzen näher zu kommen, haptisch näher zu kommen und dann eben die Aufführung zu erleben.
Das Schauspielhaus macht das auch.
Ja, ja, ich finde es tatsächlich auch, es ist für uns ja eher schwieriger als Sprechtheater. Ich finde es ganz erstaunlich, dass es das in der Oper so wenig gibt, weil da die Kunstform ist ja eigentlich wie gemacht dafür, dass der auditive Eindruck ja ganz stark ist und man den Stoffen, die ja meistens bekannt als bekannt vorausgesetzt werden können, dann auch gut folgen kann. Also wir machen das auch, technisch genauso ist aufgesetzt. Das hat eine Kollegin, die Elisabeth Tropper, sehr maßgeblich mit an den Start gebracht, und genau, wir haben müssen dann eben gucken, für welche Aufführungen sich das wirklich eignet, dass man dann der Handlung auch ausreichend folgen kann. Aber das funktioniert eigentlich genauso mit der Kabine. Wir haben jetzt einen eigenen Sender dafür aufgesetzt, also wir haben es technisch auch nochmal sehr perfektioniert, würde ich sagen. Ja, insofern.
So, Sender und Perfektionieren ist jetzt gleich mein nächstes Stichwort. Im Schauspielhaus findet ja auch digitales Theater statt. Dort ist F. Wiesel, die auch beim Kunstfunk Nummer 49 zu Gast waren, als Artist in Residence, die auch heuer wieder so ein digitales Theaterfestival, Digitalia, machen. Also ich glaube, dass vor allem das digitale Theater oder auch diese digitalen Medienformen durch Corona so einen besonderen Schub bekommen haben. Wie geht das schon? Also wie funktioniert das im Schauspielhaus Graz? Ich finde das ja ganz besonders. Ich bin ja ein Mensch, der lieber live irgendwo sitzt und was erlebt, als dann das quasi über einen Bildschirm mitkriegt.
Ja, geht mir genauso. Ich bin natürlich komme aus dem analogen Theater. Die Idee, darf ich da jetzt ein bisschen ausholen oder haben wir gar nicht so viel Sendezeit?
Weil das hat tatsächlich. Ich habe diese, dann für den Ulrich auch noch eine Frage diesbezüglich.
Das Besondere ist da tatsächlich dran, dass es nicht aus meinem eigenen intrinsischen Interesse für digitale Theaterformen so sehr kam, sondern tatsächlich aus meiner Zeit als Professorin an der Uni, da habe ich viele Studierende gehabt, die sich mit diesen Theaterformen beschäftigt haben und da waren immer wieder ganz spannende Projekte dabei, die wir dann im Lehrzusammenhang erarbeitet haben. Und als ich mich vorbereitet habe für das Hearing hier, für die Bewerbung, war für mich klar, dass diese Theaterform, auch wenn es jetzt nicht mein ureigenstes Interesse ist, zeitgenössisch einfach zum Theater dazugehört. Mhm. Und dass, und ich habe einen Weg gesucht, das sinnvoll ins Konzept mit einzubauen und für Graz diese Spielformen, die sich auch schon ein bisschen bei meiner Vorgängerin dann während Corona-Zeiten gab es ja schon einzelne Projekte und mir war daran gelegen, etwas wirklich dazu verstetigen und zu implementieren ins Haus und ehrlich gesagt auch für Graz, das war wirklich sehr früh die Idee, so ein Festival zu generieren. Und da gab es ganz viele Überlegungen dazu, wie man das angehen kann. Also ich bin damit ins Hearing gegangen, eigentlich mit der Idee dieses Festivals und auch schon mit der Idee, auch so eine Art Labor- oder Forschungseinrichtung ans Haus zu bringen, weil es mir von Anfang an stärker darum ging, dieses Thema eben zu bearbeiten, zu erforschen und nicht so sehr gleich eine funktionierende Sparte mit einem Produktionsdruck und so weiter irgendwie zu etablieren, weil ich das auch das Gefühl hatte, dass das Haus damit eigentlich überstrapaziert wird. Und weil ich tatsächlich auch die Auseinandersetzung mit diesen Formen spannender finde, als sozusagen, weil ich sehe es so, dass wir da eigentlich gerade dabei sind, im Theater auch zu finden, was kann das alles sein, was ist künstlerisch interessant und so weiter. Und dann im Ergebnis dieser ganzen Überlegungen sind wir dann dahin gekommen, strukturell das als Artist in Residence, also KünstlerInnen einzuladen, am Haus für einen längeren Zeitraum zu arbeiten und zu forschen, Sachen zu zeigen, Einblicke in die Arbeit zu geben und dieses Festival zu kuratieren. Und das sind dann eben auch nach vielen Gesprächen, die wir geführt haben, F. Wiesel geworden, eben das KünstlerInnen-Duo. Und das Besondere ist, glaube ich, für die beiden auch, dass wir eben diese kleinste Spielstätte, Schwerpunkt ist es ja nicht, sondern dieser Beschäftigung mit den digitalen Theaterformen widmen können, sodass in der Konsole, wie wir es dann genannt haben, das sozusagen die ganze Zeit stattfindet in kleinen Formaten, in Spieleabenden, in offenen Formaten. Wir haben auch eine große Arbeit jetzt zusammen gemacht, Echtzeitalter, wo ich Produktionsdramaturgin war. Und jetzt kommt, ich freue mich schon drauf, gleich wieder die zweite Ausgabe vom Festival. Und um da den Bogen zu schließen, ich habe es ja gesagt, es kommt gar nicht so sehr aus mir, das Interesse. Und gleichzeitig habe ich letztes Jahr beim Festival die Erfahrung gemacht, dass ich es wirklich ganz spannend und ganz toll fand. Also, dass ich alle Formate es ist ja so, dass dann Hanke und Joost, die beiden Teile des Duos, das kuratieren und dann sozusagen vorstellen, welches Programm, wen sie einladen möchten, wir das miteinander abstimmen. Und dann findet das eben statt und ich habe dann natürlich die Aufführungen alle besucht und war selber, muss ich sagen, überrascht, auch wie niederschwellig es ist, wie sehr es eigentlich alle Menschen ansprechen kann, auch wenn man vielleicht sonst eher klassischer TheatergängerInnen ist und wie viel ja, wie viel Überraschendes, Spannendes, Lehrreiches für mich da auch noch drin lag. Und ich glaube auch für viele andere Menschen hier in der Stadt. Mhm. Also ich kann nur dazu einladen, es ist wirklich kein Festival für Nerds oder für Eingeweihte. Es ist wirklich ganz nahbar und unterhaltsam und toll.
Jetzt ist es so, dass Ulrich, du warst ja an der Komischen Oper in Berlin und ich erinnere mich an eine Mozartflöten-Inszenierung, wo ganz viel, Mozartflöte, danke für nix, gell? Für die Zauberflöte von Mozart.
Falsch, ich war schon, auch nicht.
Genau. Zauberflöte von Mozart, die quasi ganz viel mit Projektionen und visuellen Medien gearbeitet hat. Das hat auch im Fernsehen sehr, wie sagen wir, magisch gewirkt. Man wusste überhaupt nicht, wo ist die Bühne, wo befinden sich die SchauspielerInnen oder die Darstellerinnen, es war eher so Schwebezustände. Also inwiefern hat das Digitale in der Oper, welche Rolle spielt es dort?
Ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt unter die Rubrik Digital. Es ist eine Projektion, die computeranimiert ist und wo verschiedene Computer, über Layers übereinander laufen, also man sozusagen im Hintergrund was laufen lassen kann und dann kommt was dazu, passt genau auf die Musik oder auf die szenische Aktion, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt so als Einzug des Digitalen halten. Es ist eine arrivierte Form der Computeranimation, würde ich sagen. Aber sehr eindrucksvoll, weil diese Truppe 1927, die ja hier auch einen Teil von Hoffmanns Erzählung dann inszeniert haben, sich da über Jahre mit beschäftigt hat, wie das funktioniert. Also die Verquickung von live agierenden DarstellerInnen, SängerInnen und dieser Projektion. Es ist eben, wie ich schon gesagt habe, Oper, Musiktheater viel schwerfälliger als Schauspiel und wir haben letztlich nur diese große Spielstätte plus ein kleines Studio und man kann sich auch nicht auf alles konzentrieren. In Berlin haben wir uns unter anderem auch gemeinsam mit dem Berliner Ensemble gab es ein Projekt, ein gefördertes Projekt, eben gerade Digitalisierung des Theaters, haben wir uns damit ganz viel mit beschäftigt. So richtig sind wir damit irgendwie in dem Großformat Oper, was ja einfach immer eine große Bühne ist und viele Darsteller auf der Bühne, also viel Analoges, da mit der Digitalität irgendwie dagegen zu halten oder das zu integrieren, kommt dann oft so als so nettes Beiwerk raus, was schade ist und das ist irgendwie nicht Sinn der Sache so. Also ist einfach eine Fokussierung, wenn man sagt, ich finde das auch wichtig, aber eine Fokussierung auf andere Dinge, wenn ich sagen würde, dass uns das im Augenblick jetzt im Bereich des großen Musiktheaters auf der großen Bühne weniger beschäftigt. Es kommt, wie gesagt, immer mal wieder rein, aber jetzt nicht als das große Prinzip des Ganzen, sondern eher so als Add-on, was eben auch noch möglich ist.
Wie schaut das jetzt aus mit euren Programmen oder wie sagen wir, euren Spielplänen? Im Schauspielhaus gibt es ja mehrere Bühnen. Andrea, du hast ja gesagt, es ist die Konsole, die Hauptbühne und
den Schauraum.
Und genau, jetzt Schauraum. Früher haben die ja andere Namen.
Ja.
Ich bin ja noch so Ebene 3 und Probebühne, oder? War das?
Das zuletzt war es Haus 1, 2 und 3.
Ja, genau.
Also es geisterten Haus ganz viele Namen rum und wir haben uns auch wirklich sehr viel Gedanken zugemacht, ob wir jetzt schon wieder das ändern sollten und haben uns dann dafür entschieden letztendlich, weil ich fand es tatsächlich sehr schlüssig in der Konzeption von Iris Laufenberg, hatte ja dann auch mit dem Logo zu tun und mit der Gleichberechtigung der Bühnen und wir hatten dann aber das Gefühl, dass dadurch, dass es so, dass wir spezifische eben mit der Konsole inhaltliche Dinge auch in den Räumen machen wollten, dass es dann einem leichter fällt, das gleich in Verbindung zu bringen. Das Konsole ist natürlich das digitale Schauraum, das sind die kleineren, auch irgendwie offeneren Formate und Schauspielhaus ist eben Schauspielhaus.
Jetzt in der Oper gibt es ja vor allem die große Bühne, dann das Studio, wie du gesagt hast, aber im Foyer gibt es natürlich auch
Aufführungen. Ja, aber da gibt es ja eigentlich keine Infrastruktur. Ja. Also das ist, dann muss man das irgendwie basteln. Es gibt natürlich das Café Stolz, das Caféhaus, das wir mit meiner Intendanz eröffnet haben im oberen Foyer. Da gibt es auch eine kleine Bühne, da gibt es auch ein bisschen Licht dazu. Da gibt es jeden Mittwoch ein kurzes Espresso-Konzert für die Besucher des Café Stolz. Aber um dort wirklich was zu machen, müsste man eine riesige Infrastruktur mit Beleuchtung und so weiter aufbauen, was es, glaube ich, die Sache nicht wert ist. Also per se haben wir diese Spielorte, die große Bühne und die Studiobühne, eine ganz tolle Blackbox, klassische Blackbox, wo man ja auch das Publikum unterschiedlich platzieren kann, so. Aber that's it. Also das sind unsere Möglichkeiten. Und die Bühne ist eben groß und wie ich gesagt habe, mit dem vielen Analogen, was dort stattfindet, bindet sehr, sehr viel Kräfte, sodass uns nur wenig Kräfte eigentlich fürs Studio bleiben. Da kommen wir oft immer an unsere Grenzen. Gleichzeitig, es klingt so albern, weil das Studio ja 100 Plätze hat und jetzt jetzt nicht so groß ist, aber wir kommen zum Teil an die Grenze, wenn wir gleichzeitig in der Studiobühne und auf der großen Bühne spielen. Oder auf der großen Bühne eine große Probe haben und Studiobühne spielen, ne?
Ich habe jetzt noch eine praktische Frage an euch. Es ist ja meistens so, dass Intendanten auch eine operative Rolle einnehmen. Von dir, Andrea, habe ich schon herausgehört, dass du als Dramaturgin auch bei dir im eigenen Haus bist. Es gibt aber auch ganz oft jemanden, der möchte inszenieren. Wo seht ihr euch oder was ist für euch wichtig, wie ihr eure Intendanz sozusagen im operativen Bereich nochmal auslebt, wenn man das so sagen darf?
Ja, für mich ist es tatsächlich ganz wichtig, dass ich auch noch als Dramaturgin in den künstlerischen Prozessen selber arbeite, auch in, direkt mit künstlerischen Teams und mit dem Ensemble und den Kontakt nicht verliere, ist so. Aber es ist natürlich eigentlich kaum machbar mit den Aufgaben, die sonst noch anliegen, muss ich leider einräumen.
Ja, wir sind DramaturgInnen und werden das immer bleiben, glaube ich. Ja. Unser Blick ist einfach ein dramaturgischer Blick darauf. Und ich bin ja auch in allen Endproben von den Produktionen mit dabei und habe natürlich den dramaturgischen Blick darauf. Ich scheue mich davor, sozusagen als Produktionsdramaturg in der Produktion dabei zu sein. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber für mich ist immer der Rollenwechsel, glaube ich, ist schwierig ist schwierig für die Menschen, die dann auf der Bühne sind, weil ich bin eben dann nicht nur der Dramaturg, sondern ich bin gleichzeitig auch der Intendant. Ich bin der über Verträge entscheidet. Und also meine größte Sorge war, wenn ich mich mal so auf eine Probe reinschleiche, ob dann nicht alle aufhören zu spielen oder in erstarren, weil sie denken, um Gottes Willen, jetzt ist da der Intendant da. Ich glaube, dass das mittlerweile das ganz gut kann, weil ich eben auch vermittelt habe, ich komme da nicht rein und gebe dann gleich Kommentare zu allem ab. So, aber ich weiß das von der Regisseurin und Regisseurin, dass sie sagen, boah, jetzt gestern war der Intendant wieder, hat mal gedacht, er guckt mal kurz auf die Probe und alle haben aufgehört zu spielen und waren dann wie paralysiert. Okay. Das soll ja nicht sein.
Ja, ein Rollenwechsel braucht es natürlich. Ich würde behaupten, dass ich den ganz gut kann, aber das ist ja absolut richtig, was Ulrich sagt. Das ist eher die Wahrnehmung, ist ja auch von der anderen Seite und das ist sicherlich auch, muss man mitbedenken, das ist aber bei regieführenden Intendanten ja dasselbe, weil wenn die dann Regie führen und insofern, ich habe das durchaus reflektiert, sozusagen die Schwierigkeit, die mit drin liegt, aber ich habe es ja mal spaßeshalber in einem Interview dann eben dramaturgieführender Intendantin genannt. Ich finde, ich sehe tatsächlich für mich einen großen Mehrwert da drin und sozusagen für die Art und Weise, wie ich dann das Amt der Intendantin auch ausfüllen kann und habe es mir jetzt halt auf die Hörner genommen, wie ich das immer nenne.
Ich habe noch eine Gemeinsamkeit gefunden, nämlich diese Neuaufsetzung des Ring Awards, wo ihr beide im Direktorium und in der Jury sitzt. War das auch eine gemeinsame Spaziergeh-Idee, das neu aufzusetzen?
Nee, das noch nicht. Also das wurde an mich herangetragen, weil das gab es ja viele Jahre. Es geht jetzt, das ist im 30. Jahr, der 25. Ring Award. Und mir wurde signalisiert von Jossi Wieler, der ja der künstlerische Leiter jetzt ist und der eben auch oft in der Jury war, dass der Ring Award in Gefahr ist. Der wurde ja von einem Verein getragen, also hatte eigentlich gar nichts direkt mit den Häusern Schauspielhaus oder Opernhaus zu tun.
Entschuldigung, nur kurz zur Erklärung. Es ist ein internationaler Musiktheaterwettbewerb.
Ja.
Mit einem vorgegebenen
Wettbewerb, genau.
Ja, mit einem vorgegebenen Thema, wo sich dann Produktionen
Stück, genau.
bewerben und dann in quasi über eine Vorrunde in eine Finalrunde kommen und dann juriert werden und
genau, also es sind Teams, die sich bewerben mit Konzeptionen und es sind alles Nachwuchsteams, also keine fertigen Produktionen, das ist das Besondere. Also du weißt es, kannst es besser erklären, ja. Es ist tatsächlich ein Musiktheaterwettbewerb, deshalb ich bin tatsächlich da, glaube ich, sehr als Supporting Kraft mit drin.
Ja, ne, aber da machst du das, nee, das würde ich sagen, viel größer. Weil, was ich noch ausführen wollte, also das Einzigartige an diesem Wettbewerb ist, und das gibt's wirklich nirgendwo in der Welt, dass im Finale ein Bühnenbild gebaut wird, Kostüme geschneidert werden und die Regisseure, Regisseurinnen mit ihren Teams arbeiten und mit Sängern, Sängerinnen arbeiten an einem Ausschnitt aus einer Oper und das dann präsentiert wird. Also es bleibt kein Konzept, nur das man vorstellt verbal. Es ist nicht einfach nur Figurinen, die man gezeichnet hat oder so, sondern es wird wirklich ein Teil umgesetzt, den man komplett sehen kann in der Jury und dann beurteilen kann. inwieweit halten wir den oder die für preiswürdig. Mhm. Und das erfordert natürlich eine unglaubliche Logistik und Räumlichkeiten. Und da war das Schauspielhaus, Opernhaus und Next Liberty immer mit dran beteiligt, obwohl es von einem Trägerverein von außerhalb quasi organisiert wurde und eben maßgeblich von Heinz Weiringer, der das auch ins Leben gerufen hat. Und das haben wir gemeinsam, wirklich mit einer gemeinsamen Anstrengung von Next Liberty, die Cook ist auch mit dabei, Opernhaus und Schauspielhaus und den Bühnen Graz eben auf neue Beine gestellt und für die Zukunft fit gemacht. Und da sind wir jetzt alle gleichberechtigt mit drin in der Organisation, was ich sehr schön finde. Obwohl Andrea eben ganz richtig sagt, es ist ein Musiktheaterwettbewerb, auch sagen könnte, was habe ich damit zu tun? Aber es ist ganz toll, weil es ginge nicht ohne die anderen Häuser zusammen. Also es ist wirklich ein Graz, gemeinsames Bühnen Graz, alle Tochtergesellschaften, auch die Werkstätten, die damit dran arbeiten, auf den Schultern ruht das und die machen das möglich.
Und die BewerberInnen, die kommen aus dem
international,
aus der ganzen Welt, ja. Und das dauert aber immer, geht eigentlich über 2 Jahre, oder? Von der Bewerbung bis dann schlussendlich der Teil des,
Finale,
danke, bis zum Finale.
Finale im Schauspielhaus, genau. Diesen Juni, genau.
Also der Turnus ist eigentlich alle 3 Jahre aber die heiße Phase sind dann 2 Jahre und eigentlich innerhalb einer Spielzeit sind dann Semifinale und Finale. 109 Bewerbungen gab es jetzt für diesen Ring Award. Das ist viel, das ist ganz viel zu lesen und anzuschauen und zu beurteilen. 300, insgesamt sind es fast 300 Bewerber, Bewerberinnen mit den Teams zusammen. Also das hat schon große Reichweite. Das schlief ja jetzt ein bisschen, weil Pandemie eben kam, dann wurde es ausgesetzt und wir waren uns gar nicht ganz sicher, ob das so schnell wieder eigentlich einen Zuspruch findet und so, aber wir wurden überrannt von Bewerbungen, was wirklich schön ist.
Das Finale ist ja heuer im Juni.
Genau. Mhm. Ist auch öffentlich, muss man nochmal sagen, ne? Kann man
besuchen.
Ganz normal hingehen und sich diese 3 erarbeiteten Akte, sagen wir mal, jeweils ist ein Akt aus, oder ein bisschen mehr als ein Akt aus L'Orfeo von Monteverdi anschauen von 3 ganz unterschiedlichen Teams und selber sich sein Urteil bilden. Es gibt auch einen Publikumspreis.
Na bitte.
Ja, also es hat im Semifinale, das war ja jetzt gerade im Jänner im Next Liberty, hat sich auch gezeigt, dass es wirklich unterhaltsam ist, das anzuschauen. Also insofern ist es auch das keine Fachmesse, sondern wirklich, glaube ich, auch für ein Publikum interessant, das sich mit Musiktheater befassen möchte.
Ihr seid ja eigentlich schon mitten in der, wahrscheinlich schon in der Vorbereitung der Programmpräsentation für die kommende Spielsaison 2025, 2026. Aber wie weit plant ihr in Wahrheit voraus?
Das ist unterschiedlich zwischen Oper und Schauspiel. Mhm. Wir planen eigentlich wirklich ein Jahr.
Ein Jahr.
Voraus. Es gibt sicherlich auch Überlegungen, die mal eine längere Perspektive haben, wo man dann schon mal bestimmte Dinge oder Themen sich für die übernächste Spielzeit vornimmt oder mal eine Verabredung so trifft. Aber in der Regel planen wir von einer Saison zur nächsten.
In der Oper plant man eigentlich mindestens 2 bis 3 Jahre im Voraus, was aber mir nicht möglich war, weil ich ja erst 1,5 Jahre vor Beginn meiner Amtszeit gewählt und ernannt wurde. Deshalb bin ich da immer noch ein bisschen hinterher mit diesem Turnus von 2 bis 3 Jahren. Aber so langsam komme ich jetzt sozusagen so rein, dass schon für übernächste Spielzeit weitgehend die Sachen stehen und die überübernächste Spielzeit dann auch schon angedacht ist zumindest.
Inwiefern spielen gesellschaftspolitische Themen eine Rolle bei eurer Programmierung, zum Beispiel jetzt für die nächste Saison? Du bist ja schon weiter, Ulrich. Gibt es denn da noch Änderungen oder nimmt man sich was vor, was sein wird und muss es dann im Laufe des Jahres sich denken, na, ich glaube, das wird jetzt beim Publikum.
Also so ganz tagespolitisch wahrscheinlich nicht, aber wir hatten also solche Themen wie Krieg, sage ich jetzt mal. Das ist dann schon so, dass wir dann gucken, auf welcher Position beschäftigen wir uns dann mit Themen, die jetzt dann zum Beispiel jetzt einfach näher gerückt sind. Wir hatten ja jetzt auch in dieser Spielzeit eine sehr explizit politische Position in der Eröffnung. Das hatte dann schon absolut damit zu tun, mit dem, was wir politisch da an Entwicklung gesehen haben. Und fürs nächste Jahr, habe ich ja schon gesagt, ist es dann eher die Überlegung, so wo sind Themen, von denen wir glauben, wir müssen die sozusagen das Verstärken, das Bewusstsein dafür, dass bestimmte Werte wie auch Diversität zum Beispiel, die heiß diskutiert werden, dass wir dafür einstehen. Jetzt ganz konkret gibt es eine Spielplanposition im Schauraum in der Eröffnung, die wir jetzt aktuell, haben einen kleinen Open Call gemacht in die Stadt und stellen die zur Verfügung für die freie Szene, um da unter Umständen ein Projekt, was jetzt von Kürzungen bedroht ist, doch noch realisieren zu können. Sowas können wir dann auch tatsächlich mal ganz aktuell versuchen irgendwie zu ermöglichen.
Ja, Musiktheater hat einen engeren Kanon an Werken als Schauspiel, leider. Ist aber so, von so her ist man da in manchen Positionen, glaube ich, ein bisschen festgelegter und kann nicht so reagieren, zumal es eben auch länger im Voraus geplant werden muss. Ich glaube aber sehr an die Umsetzung durch die Regieteams, die natürlich dann näher dran sind an dem aktuellen Geschehen, weil sie sich mit dem Werk natürlich lang beschäftigen, aber trotzdem dann ja, die Probenarbeit beginnt ja dann, wie im Schauspiel auch, 6 bis 7 Wochen vor der Premiere. Und da habe ich es oft erlebt, dass Stücke, die man jetzt gar nicht unter so einem bestimmten thematischen Aspekt auf den Spielplan gesetzt hat, nur weil man sagt, das ist einfach ein tolles Stück, ein interessantes Stück, dann auf einmal sehr aktuell wurden, weil sie auf einmal ein Thema hatten, das tagespolitisch sehr aktuell war, oder weil der Regisseur in seiner Auseinandersetzung mit der Zeit, mit der Gesellschaft, mit der Welt auf dieses Werk blickt und es dann in einer bestimmten Weise erzählt.
Eine Frage habe ich noch an euch bezüglich, wie beschreibt ihr das Grazer Publikum oder euer Publikum? Wollen wir es gar nicht auf Graz beschränken?
Ich weiß nicht, ob ich das schon kann. Ich bin noch am Herausfinden. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich da jetzt irgendwie schon ein wirklich solides Urteil oder eine Beschreibung davon abgeben könnte.
Ja, ich erlebe das Publikum als wahnsinnig. Ich mir fehlen fast ein bisschen die Worte, weil ich es so ungewöhnlich finde, wir kriegen ja ganz viel Feedback. Es gibt so ein Feedback-Tool von den Bühnen Graz. Ich erzähle das auch immer dazu, dass ich das am Anfang sehr skeptisch betrachtet habe und mir das vorkam wie so eine, also im Online-Handel solche Bewertungen. Und ich so dachte, man kann ja Kunst so nicht bewerten, aber man kann da richtig reinschreiben und das wird wahnsinnig viel benutzt. Und wir schicken das dann auch immer rum und lesen das jede Woche. Und das ist super wertvoll, um wirklich einen Eindruck davon zu kriegen, wie das Publikum Aufführungen anschaut und beschreibt. Und das ist unglaublich kompetent. Es freut uns immer total, weil man natürlich dann so einen wahnsinnig konkreten Eindruck auch davon bekommt, was sich vermittelt hat, was verstanden wurde, was wertgeschätzt wird. Also insofern finde ich, ist das ganz in Graz wirklich ganz, kann man das ganz gut einschätzen, mit welchem Publikum man es zu tun hat. Wir haben ja auch viele Formate, in denen wir dann auch in einem direkten und persönlichen Austausch mit dem Publikum sind, alle unsere Salonformate, Einführungen und so weiter. Aber dieses Feedback-Tool hilft auch und ich bin dann immer wieder wirklich sehr beeindruckt davon, und ich würde es jetzt gar nicht nur belesen nennen, das gibt es auch. Also das ist wirklich sehr, eben auch wirklich wirklich so eine Kompetenz gibt. Aber ich würde es gar nicht nur auf so eine in so eine Bildungsrichtung bringen, das fände ich schade. Ich glaube, es ist wirklich so eine Art von Verständnis, das ich unglaublich wertvoll finde für uns als Theatermachende. Und was ich vergleiche es immer ein bisschen mit München, weil es da auch so ein Theaterpublikum gibt. Und ich kann das immer nur wieder betonen, weil es ist tatsächlich so wertvoll, dass sich daraus abliest. Es ist nicht einfach nur eine repräsentative Routine, dass man ins Theater geht, sondern es gibt wirklich, das merkt man, eine richtige Auseinandersetzung, eine inhaltliche Auseinandersetzung und ein wirklich großes Interesse für den Text, was mir als Literaturwissenschaftlerin dann auch irgendwie immer das Herz aufgehen lässt, dass ich so mitkriege. Da wird wirklich der Text auch zur Kenntnis genommen und die Qualität des Ensembles ist auch immer wieder ein Thema und das ist natürlich dann auch ganz toll, wenn man das als Feedback bekommt.
Gibt es in der Oper diese Feedback-Bücher?
Ja, ja, gibt es auch schon. So, aber ja, die lesen wir auch auf jeden Fall. Trotzdem, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen zu zögerlich, so das Publikum so jetzt ja mit einem Wort beschreiben zu wollen. Also wir haben natürlich, aber das ist ja im Schauspiel auch nicht anders, aber wir haben natürlich sehr unterschiedliche Sparten auch, mit Musical, Operette. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist ein sehr unterschiedliches Publikum, das die unterschiedlichen Sparten besucht. Mhm. Also nicht jeder, der fürs Musical brennt, geht dann tatsächlich auch in die Oper des 20. Jahrhunderts oder des 19. Jahrhunderts. So, also ich glaube, sehr heterogen. Ja, aber ich glaube, ich bin noch zu kurz da, um da jetzt irgendwie ein gutes, prägnantes Urteil abgeben zu können.
Ich habe jetzt eine wirklich abschließende Frage an euch, die ist aber eher so was Persönliches. Was tut ihr zum Ausgleich zu eurer Arbeit?
Viel zu wenig, kann ich im Reflex gleich sagen.
Gib mir Tipps.
Wird mir die ganze Zeit auch vorgeworfen zu Hause, wo ich zu selten bin. Ja, das ist auch ein bisschen langweilig, dann für die eigene Arbeitsüberlastung immer zu thematisieren, aber es ist leider ein bisschen so, dass der Ausgleich fehlt. Was ich auf jeden Fall für mich sehr wertvoll finde, ist, wenn ich es schaffe, dann nochmal auf Reisen zu gehen, woanders Theater zu schauen, auch nochmal, weil das liegt mir auch tatsächlich nicht so von der Persönlichkeit. Wenn ich an einem Ort bin, dann bin ich da sehr und bin sehr dann dort mit den Dingen beschäftigt und mit meiner Arbeit beschäftigt. Und das habe ich mir jetzt so ein bisschen auch vorgenommen, dann immer mal wieder eben auch Ausflüge zu machen. Und das finde ich einen tollen Ausgleich auch tatsächlich, um dann auch wieder von außen neue Inspiration mitzubringen und neue Energie.
Und da sind wir wieder beim Anfang. Da muss man hier ja gar nicht so weit fahren, wenn man irgendwie in schöne Gegenden will. Muss man nur ein bisschen aus Graz rausfahren und schon ist man in wunderbaren Gegenden, wo man gut essen kann oder gut wandern kann, was auch immer. Also das ist eben auch die Qualität von Graz als Wohnort, die Andrea vorhin angesprochen hat, dass das Umland auch sehr, sehr schön ist.
Gehört Wandern zu deinen Ausgleichstätigkeiten?
Ja, wenn ich die Zeit finde, würde ich gerne auch auf höhere, aber die sind ein bisschen weiter weg, die höheren Berge. Mhm. Die, ja, da muss man ein bisschen weiter fahren, dann ist es schon kein Tagesausflug mehr. Das Schöckl ist nicht hoch, wirklich.
Also, ach, aber das macht trotzdem Spaß. Das habe ich viel zu selten. Ja, wenn schon. Ich da bin, dann geht es mir auch sofort wirklich sehr gut.
Ja, so, ich glaube, wir sind bei einem schönen Abschluss gelandet. Danke euch vielmals fürs Kommen.
Dankeschön für die Einladung.
Danke auch.
Ja, danke.
Ja, und tschüss.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.